Talk, der europäische Tech-Podcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk-Episode, heute mit der Nummer 0723 und wieder mal mit einer Interview-Episode. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, den Julius, der CMO von Neo, einem der ersten oder allererste Schweizer Neobank, vor dem Mikrofon zu haben. Und mit ihm habe ich ein bisschen darüber gesprochen, wie das es ist und oder war damals mit dem Start, was sie für Schwierigkeiten hatten, wo es der Weg lang ging, was sie für Möglichkeiten haben und was sie natürlich auch dir, lieber Zuhörende, bringen können, wenn du dann ihre Angebote nutzt. Also, somit würde ich doch sagen, stürzen wir uns gleich in die Episode. Und für all diejenigen, die sich während der Episode immer wieder mal denken, sowas möchte ich doch auch selber mal ausprobieren. Wie immer gibt es auch einen Promocode in den Shownotes auf geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens, mit dem du einen einfacheren Start mit dem Neon-Konto hast. Aber da gehe ich am Schluss nochmals darauf ein. Jetzt würde ich sagen, starten wir mit der Episode. Und Julius, stell dich doch gerade mal kurz selbst vor.
Hallo Martin, ich bin der Julius, bin Mitgründer bei Neon, bin 44 Jahre alt, bin Familienvater, habe 3 Hühner, bin bei Neon verantwortlich für das Thema Wachstum und Kommunikation nach innen, außen. Im Grunde heißt es für mich, dass die Welt und auch jeder einzelne Kunde, jede einzelne Kundin versteht, was wir mit Neon bieten, was die Vorteile sind und selber dann die Entscheidung treffen kann. Also eine informierte Entscheidung. Ich selbst komme gar nicht aus dem Banking. Ich habe mal Wirtschaftsingenieurwesen, heißt es langgestochen, studiert. Wollte mal den 6-Billionen-Dollar-Mann bauen. Ich weiß nicht, wer die Serie noch kennt. Im Medizintechnikbereich. Bin dann aber in verschiedensten Rollen, in verschiedenen Industrien unterwegs gewesen. In den letzten Jahren, also von der Beratung über digitales Marketing, über Professionalisierung nenne ich es von E-Commerce-Firmen, Digitalfirmen, das heißt so in den Wachstumsphasen. Genau. Und habe da einen sehr breiten Blick, glaube ich, auf verschiedene Industrien bekommen. Ja, finde das auch immer noch eine gute Ausbildung für mich oder einen guten Erfahrungsschatz, den ich immer wieder ganz gut brauchen kann.
Wenn man von vielem ein bisschen was mit reinziehen kann und nicht nur stur quasi den Tunnelblick hat.
Ja, genau. Und meine Erfahrung ist auch, das ist jetzt keine alleinige Weisheit, dass es doch bestimmte Grundmuster dann gibt, die industrieunabhängig sind. Und dass zum Beispiel der Blick auf den Kunden, die Kundin und das Verständnis für die echten Bedürfnisse dann das Wesentliche ist. Und das kann man in jeder Industrie anwenden.
Definitiv. Wie kam es dann zu Neon?
Also eigentlich recht klassisch. Ich selber bin kein Banker. Ich gesagt, aber meine Kollegen, Gründungskollegen, kommen alle aus dem Bankbereich, bei der Bank gearbeitet oder eben auch sehr lange Bankberatung, in der Bankberatung unterwegs, auch viel in Digitalisierungsthemen. Und wenn man ehrlich ist, war der Schweizer Markt, also wir haben so 2017, 2018 Neon gegründet oder das Ganze gestartet, war der Schweizer Markt ziemlich reif dafür, dass sich was verändert, ja, wenn man das
definitiv
vergleicht. Ja. Du sagst es damals, kommen wir vielleicht auch noch drauf, war die Meinung von vielen auch nochmal ein bisschen anders. Aber wenn man es von außen ein bisschen betrachtet hat, sah man ja in vielen europäischen Ländern schon ganz andere Bestrebungen, ja, und auch Modelle, die schon ja erfolgreich gestartet waren. Man hat einen Markt gehabt, der geprägt war von hohen Gebühren. Ja, also als ich selber das erste Mal von Schweizer Bankgebühren gehört habe, bin ich fast vom Stuhl gefallen. Es gab de facto keine kostenfreien Produkte, was jetzt Pauschalgebühren, also Monatsgebühren angeht. Es war eine sehr hohe Intransparenz.
Oh ja.
Und die Gebühren haben sich über die Jahre, wenn man sich das anschaut, das ist eigentlich auch nochmal ganz interessant, auch noch nach oben entwickelt im Schnitt.
Das ist ja, die Schweiz ist ja einer, ich habe irgendwo einen Beitrag dazu gelesen, das einzige Land in Europa und oder weltweit, was bei den Gebühren immer ansteigt, wobei in anderen Ländern das eher immer Richtung nach unten geht, was ja eigentlich, ja, pervers,
genau,
ist.
Ja, also, pervers, genau, weiß ich nicht, oder schlau, ja, oder
wie auch immer,
mit einer hohen Kundenzufriedenheit und Produktzufriedenheit wäre das ja auch in Ordnung. Man kann ja oder sollte ja auch dafür bezahlen, wenn man eine Leistung bekommt.
Definitiv, ja.
Frage ist, ob sozusagen die Mechaniken zusammenpasst oder ob es vielleicht daran liegt, dass sich ein Markt etabliert hat, der, sag ich mal, zufrieden mit dem ist, was er bekommt im Sinne von der Firma und gar keinen hohen Drang hat, da die Preise zu optimieren, fairer zu machen oder auch die Leistungen auf der anderen Seite. Also wenn da so eine gewisse Bequemlichkeit
oder in Frage zu stellen
da ist, genau, oder in Frage zu stellen, ist es auch leider zu oft noch eine menschliche oder auch unternehmerische Richtung, die sich dann entwickelt. Aber das ist genau so ein Anzeichen normalerweise auch dafür, speziell wenn es Alternativen gibt oder Möglichkeiten im Produktbereich da deutlich was anders zu machen und es auch besser zu machen, dass dann auch was passiert. Und das war so ein Zeitpunkt, den haben wir da eben auch festgestellt. Es ging zum einen eben in das Thema Gebühren. Ja, also warum muss ich heutzutage mit einer modernen Bankinfrastruktur, Banksystem, also rede nicht von den Legacy-Systemen oder teuren Filialstrukturen, die auf jeden Fall auch eher hohe Kosten generieren, die ich dann wieder verdienen muss. Aber wenn ich von einem in Anführungsstrichen modernen, digitalen Produkt spreche, warum müssen da so hohe Kosten entstehen? Beziehungsweise warum muss ich da so hohe Gebühren dafür nehmen? Ja? Und was ist vielleicht ein fairer Preis dafür,
beide Seiten,
den ich nehmen kann, wo beide Seiten gut verdienen? Das war eben so die eine Dimension, war das ganze Thema Pricing, also Preishöhe, Preisgerechtigkeit, Preistransparenz spielt da auch eine sehr große und emotionale Rolle. Und das andere Thema war aber tatsächlich auch die digitale Erfahrung. Selber war ich ja in verschiedenen Industrien unterwegs und damit erzähle ich auch niemand was Neues. In der privaten Nutzung haben auch vor 5, 6 Jahren schon sehr viele Leute sehr viele Dinge lieber auf dem Mobiltelefon, auf dem Smartphone gemacht mit Apps, als in der, sag ich mal, Welt davor, also auf stationären Webseiten auf dem Computer. Ja, das ist sicherlich ein Übergang und manche Sachen lassen sich auch immer noch leichter auf dem Rechner erledigen, aber bestimmte Sachen, speziell wenn es so um das Thema Zeit, kritisches Management von Dingen, also im Alltag geht oder Sachen, wo ich viel wiederhole oder Sachen, die ich eben unabhängig vom Ort machen will, hat sich das mittlerweile ja in vielen Industrien sehr weit durchgesetzt. Ja. Und das hat das Schweizer Retail Banking eben damals noch nicht für sich für so wichtig empfunden, sage ich mal. Und da gab es aus unserer Sicht einfach einen großen Nachholbedarf, wo wir gesagt haben, das braucht es aus unserer Sicht. Wir würden das selber gerne haben. Jetzt lass uns mal ausprobieren, ob das nicht auch jemand anders gerne haben würde. Und in der Kombination haben wir gesagt, das macht völlig Sinn, ja, aus der Industrieerfahrung raus. Und bei mir war es eben sehr stark aus der eigenen Erfahrung als unzufriedener Bankkunde heraus, wo man auch sagen muss, es ist leicht von außen dann zu sagen, müsste eigentlich besser gehen. Irgendwann muss man dann halt auch zeigen oder kann man zeigen, dass es dann halt auch wirklich besser geht.
Dass das dann wirklich auch nicht nur eine Modellrechnung war, sondern dass das dann auch in der Natur draußen funktioniert.
Genau. Genau.
Wie kam es zum Namen Neon? Was war da, oder hattet ihr noch andere Ideen?
Immer verschiedene Ideen. Neon war eigentlich relativ schnell und relativ naheliegend. Gibt verschiedene im Nachhinein Prägungen sozusagen. Das eine ist natürlich der Begriff Neobanking, der damals oder seit längerem ja schon sich als Begriff Smartphone-basierte, fair bepreiste Modelle sich etabliert hat. Und da ist natürlich das Wort Neo drinnen. Es lag aber auch am gewissen Musikgeschmack von Kollegen. Und da gibt es eine alte Kraftwerk-Platte lag herum und ein sehr bekanntes Lied. Und das passte gut zusammen. Der Sohn von einem unserer meiner Kollegen heißt auch zweiten Namen Neo. Und da passten einfach viele Sachen zusammen, sodass wir gesagt haben, ne, das ist cool und uns gefällt der. Wir hatten ein cooles Design dazu relativ schnell entwickelt und es fühlte sich gut an. Ja, und dann bleibt man dabei.
Neo und Neo, Banken, die du genannt hast, spielt ja auch immer wieder mal mit lustigen Versprechern, die man bei Interviews von unabhängig von Journalisten, was auch immer das immer heißt, die Neobanken, muss ich immer wieder schmunzeln. Das ist natürlich ein schön gewählter Name, was das anbelangt, wenn man das dann gleich mit dem assoziiert irgendwie.
Ja, im Nachhinein war es auch in der Hinsicht gar nicht so schlecht.
Ja. Nicht ganz unpraktisch, genau. Was ist denn überhaupt Neon? Was bietet ihr an? So vielleicht mal ganz kurz und knapp erklärt. Wir gehen nachher noch auf die Details ein.
Also im Grunde eigentlich die einfache Übersetzung von dem, was ich vorher gesagt habe, nämlich genau die Dinge besser zu machen oder anders zu machen, die ich gerade kritisiert habe, in Anführungsstrichen, wo wir gesagt haben, das muss besser gehen, nämlich ein einfaches, fair bepreistes, transparentes und auf dem Smartphone gut nutzbares Bankprodukt zu bieten. Mhm. Das ist so die Grundidee und damit haben wir auch gestartet mit Neon Free, wie es jetzt heißt, sozusagen unser erstes Modell. Ich sage gar nicht Basismodell, weil jedes unserer Produkte hat seine eigene Berechtigung. Aber wo es wirklich sehr stark eben um genau diese Themen geht, nicht einfach mal pauschal eine Gebühr zu nehmen, sondern sehr stark nutzungsgetrieben eben Geld zu verdienen und die Nutzung dadurch zu generieren, dass man die richtigen Service oder Features anbietet, die dann die Kunden auch gerne nutzt. Ja. Und genau, so sind wir gestartet. dahinter steckt sicherlich auch noch ein bisschen Philosophie. Also das Produkt sozusagen und die Produktausprägung ist das eine, aber auch der Ansatz dahinter, eben wirklich was verändern zu wollen. Und sag ich mal, die Branche, die sich aus unserer Sicht ja schon, und da spreche ich nicht von jedem oder jeder, aber im Ganzen ein bisschen entfremdet hat von den Kunden und Kunden, auch wieder, sag ich mal, auf die Erde zurückzuholen und versuchen, Sachen auch wirklich grundlegender zu ändern, wie man herangeht. Ja, und natürlich müssen auch wir irgendwann Geld verdienen, aber es geht weniger um die reine Gewinnmaximierung dann irgendwann, als tatsächlich der Versuch, ein wirklich gutes, cooles Produkt zu machen. Und dann kommt mit den richtigen Überlegungen am Ende auch natürlich ein Profit raus für ein Unternehmen, was dann die nachhaltige Unternehmensführung auch irgendwann erlaubt, ja. Aber eben mit Augenmaß.
Du hast gesagt, eben Banking-Produkt, der Kunde bekommt ja auch eine Karte dazu.
Genau.
Wo liegt das Geld? Diejenigen, die sich schon ein bisschen mit beschäftigt haben, die wissen das, aber vielleicht für diejenigen, die euch noch weniger kennen, wo liegt dann das Geld bei euch? Ihr habt ja keine Filiale in dem Sinn, wo ihr ein Safe habt, wo das ganze Geld bunkert, wie man es von früher her kennt.
Genau, nee, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt. Wir haben nicht nur keine Filialen, das ist dann mehr dem Produkt geschuldet, dem digitalen. Wir haben auch keine Banklizenz. Ja, wir haben vom Modell her das so aufgesetzt, wir arbeiten mit der Hypothekarbank Lenzburg zusammen, liebevoll Hypi genannt, die ein eigenes Kernbanksystem hat, das sie weiterentwickelt, eine Open Banking Infrastruktur aufgebaut hat, die aber eben auch natürlich als Bank eine Banklizenz hat und damit auch Kundengelder annehmen und verwalten kann wie eine normale Bank. Und mit der arbeiten wir zusammen. Das heißt, als Neon-Kunde habe ich immer eine Doppelbeziehung mit Neon, aber auch mit der Hypi Lenzburg. Wir bei Neon sind aber ganz klar diejenigen, die das Produkt designen, Pricing festlegen, auch der erste Kunden-Touchpoint sozusagen.
Der Ansprechpartner ist.
Richtung Kundinnen und Kunden. Und dieses ganze Ökosystem, also da hängen ja auch noch sehr, sehr viel mehr Firmen im Umkreis mit dran, verschiedene Produktpartner, aber auch Marketingpartner. Und das Ganze eben orchestrieren und schauen und kuratieren, sozusagen, wer passt eigentlich zu uns, wer passt dazu, sodass das dann insgesamt eine Gesamt-Neon-Erfahrung wird. Mhm. Und das Geld, sorry, weil du gefragt hast, vielleicht das auch noch, liegt bei der Hypi, also ganz normal FINMA reguliert, aber eben ganz normal auch unter einem Eigenlagenschutz, was wichtig ist. Und
da wollte ich eben drauf rein.
Ja. Sag ich mal, grundlegenden Sicherheitsstrukturen.
So wie man es in der Schweiz kennt, dass wenn Geld auf einer Bank liegt, dass man eben im Falle eines Falles da einen gewissen Schutz da hat.
Genau. Und es hat Vor- und Nachteile, das Modell. Ja, das sieht man auch im internationalen Vergleich. Haben einige so angefangen, N26, damals sogar noch mit Wirecard, nämlich meine Erinnerung gerade nicht täuscht und auch Revolut hat ja mit einer E-Money-Lizenz erstmal angefangen, also gar keiner vollwertigen Banklizenz, die sich dann aber auch eben auch weiterentwickelt haben. Und bei uns war das natürlich auch früh die Frage, wir wollten auch erst eine Fintech-Lizenz, die kam dann aber zu spät. Mhm. Ja, dann haben wir gesagt, naja, brauchen wir eigentlich diese Zwischenform nicht mehr. Wir werden zum einen zu groß, zum anderen hat man diesen Einlagenschutz nicht. Das heißt, das funktioniert eigentlich ganz gut in dem Modell mit der Hypi, auch was die Lizenz angeht, nicht nur die Produktservices und haben uns dann eben entschieden, weiter auf dem Weg unterwegs zu sein und auch gemerkt, speziell am Anfang, gibt das schon auch Vertrauen. Ne? Da geht man natürlich mit einer gewissen Eigenvertrauen ran. Man weiß ja, dass man die Sache richtig machen will und da mit guten Absichten unterwegs ist. Trotzdem war es speziell am Anfang natürlich neu für den Markt, für viele Leute. Und die Fragen am Anfang waren schon oft, naja, was passiert, wenn ihr pleite geht, ist mein Geld überhaupt sicher? Und klar, das versteht man, wenn ein neuer Name auftaucht, logisch, die sagen, wir machen das ein bisschen anders, dann ist das eine sehr gute Frage, wenn man die stellt. Und da hilft es natürlich oder hilft es sehr stark am Anfang zu sagen, naja, nee, ganz klar, also im Kern ist es dann klassisch sicher und dann ist das Grundvertrauen auch da, das auszuprobieren und da mal 1000 Stutz.
Die Hypi macht ihr das auch schon seit über 100 Jahren, noch länger.
1850
meine ich, sogar eben, das ist ein Name, den man halt kennt, ja, in dem Sinne.
Genau.
Und wo auch andere eben, du hast gesagt, Open Banking, auch andere darauf aufbauen, vor allem eben modernere Neobankenlösungen, was ja auch helfen kann euch schlussendlich. Aber damals, als ihr gestartet habt, war das ja ganz sehr, sehr neu.
Genau, wir haben relativ früh, also auch in der Entwicklung der Hypi, was Open Banking angeht, angefangen. Es gab noch so Nect damals, gibt es immer noch eine Lösung für
Geld abheben.
Bargeldabhebung, genau, an nicht Bankomaten, sondern im Dönerladen, Volk, an der Pizza oder im Volk, genau. Ja. Selber schon auch letztens wieder gemacht, ja, das ist schon praktisch. Genau, und dann gab es uns und wir haben da gemeinsam schon eine ziemliche Wegstrecke genommen in den letzten Jahren.
Wie kamt ihr eigentlich auf die Hüppi? Wie kam das zustande?
Das ist eine gute Frage, da muss ich eine Lanze brechen für die Hüppi. Wir haben am Anfang natürlich Partner gesucht, mit denen wir das gemeinsam umsetzen können. Und das, was ich über den Markt vorhin gesagt habe, dass eigentlich alle relativ gut sich aus unserer Sicht dazu eingerichtet hatten, hat man da auch gesehen. Also ehrlicherweise gab es nicht wirklich viele Alternativen, um nicht zu sagen, am Ende gar keine ernsthafte. Mhm. Und da waren wir sehr froh und sind immer noch sehr dankbar, dass die Hüppi diese Strategie auch oder sich für die Strategie entschieden hat und uns damals auch die Chance gegeben hat. Ich glaube, mittlerweile haben wir beide sehr viel voneinander profitiert. Aber ohne die Hüppi wäre es damals deutlich schwieriger gewesen. Es gibt ein bekannteres Beispiel noch, die es auf einem anderen Weg mit der Fintech-Lizenz versucht haben. Ja, ist sicherlich nicht der einfachere Weg. Ja.
Definitiv, das ist ja neu und neu. Also eben, ja, genau. Von der Sicht her.
Und für uns war es wichtig, einfach relativ schnell in den Markt zu gehen. Also gute alte Time to Market versus wir bauen jetzt erstmal 3 Jahre lang Kernbanksystem nach. Und was sicherlich auch Vorteile hat, da kann man die Sachen nochmal ganz anders abstimmen. Aber man braucht auch Leute, die sagen, ich warte mal 3 Jahre, der Markt hat sich sehr schnell entwickelt. Und B, ja klar, gebe ich euch das Geld dafür, macht erst mal und dann schauen wir, ob es dann funktioniert. Mhm. Da gab es damals auch nicht so viele, die gesagt haben, das ist unser Ansatz.
Ja, dann eben das ganz schnell auf dem Markt. Wie war so das erste Jahr? Gab es da große Ups und Downs? Wurde dir sofort akzeptiert?
Es gibt als Startup immer neue Herausforderungen, um nicht zu sagen jede Woche. Und so war das im ersten Jahr nicht anders. Die verändern sich dann über die Zeit. Im ersten Jahr waren es so Themen eben wie Partnersuche, ja, was wir gerade besprochen haben. Das Thema Geld ist nicht zu unterschätzen, auch wenn es hieß, und es war insgesamt sicher auch so, Fintech ist sozusagen Gmade Wiesen, also ist einfach Geld zu besorgen, vor Corona speziell, was insgesamt auch sicher so war, war es trotzdem für den Schweizer Markt speziell mit der Herangehensweise, wir fokussieren uns auch auf den Schweizer Markt als
nicht skaliert,
Nische aus VC-Sicht. Wieder deutlich schwieriger, weil viele, vor allem internationale Investoren, dann sagen, ja super und Modell ist gut und so verstehen wir alles. Aber ganz ehrlich, ist uns zu klein.
Eben, das muss skalieren, das muss irgendwann Deutschland, Österreich und Europa, Welt.
Genau, ja. Am besten Brasilien, USA, Indonesien, wo man halt
mit noch einem kleinen, Möglichkeiten gibt.
Mit einem Komma-Prozentanteil trotzdem eher im Millionenbereich ist. Das ist dann im Tausender, Zehntausender Bereich. Und das war so das eine. Das andere war tatsächlich so ein gewisser Vorbehalt auch bei Geldgebern zu sagen, ja, braucht es das wirklich? Es funktioniert doch. Die Kunden sind doch zufrieden, ansonsten würde sich da mehr tun. Die Schweizerin ist nicht preissensitiv. Gibt genügend Leute, die sich so die 400 Stutz, nenne ich jetzt mal als rechnerische Größe für die Grundgebühren leisten können und denen das nicht wert ist, deswegen irgendwie ein neues Modell zu wechseln. Das ist eine hohe Trägheit sozusagen im Wechsel.
Oder sie merken es nicht, weil er nicht ja auf einem Klapp weggeht, auf einen Schlag, sondern er geht übers Jahr verteilt in kleinen Stückelungen weg. Meistens. Das ist ja das Ding bei diesen.
Oder?
Also ohne jetzt eben allzu schlecht zu reden, aber eben das ist halt die Intransparenz, die da passiert.
Genau, das wäre genau der Punkt. Zum Teil siehst du sie gar nicht, ja. Die Monatsgebühren siehst du noch, die vergisst du dann relativ schnell wieder oder werden so als Grundrauschen genau verbucht. Aber Wechselkurse, als um ein klassisches Beispiel zu nehmen, die sehe ich nicht, verstehe ich nicht oder will sie im Urlaub auch gar nicht hören, weil es mich eigentlich nur ärgert und ich will ein schönes Erlebnis haben.
Du willst ja, genau.
Und so in dieser Gemengelage war es am Anfang gar nicht so leicht, überhaupt Leute zu finden, die sagen, ja, okay, da investieren wir rein, lass uns mal versuchen, ob der Markt das wirklich auch so sieht, diese Marktreife, und versuchen auch mal in diese Phalanx reinzukommen. Ja, aber es ist ja sehr cool und die sind auch immer noch dabei. Viel Family and Friends, Business Angels hier aus der Schweiz.
Das ist doch schön.
Auch Innovationsfonds, der Schweizer Kantonalbank, ja, die ist nicht direkt verbandelt, aber Markus hier zu nennen, die sehr früh gesagt haben, ja, nee, es macht völlig Sinn, das müssen wir ausprobieren.
Go for it.
Ja.
Und was waren dann so die ersten Hochs, was war so irgendwie so ein Erfolgsgefühl, wo du oder wo ihr gemerkt habt, ja, es geht, es kommt an, oder zumindest eben, es geht vorwärts. Gibt es da so ein paar Punkte?
Gibt es genauso viele wie Herausforderungen, würde ich sagen.
Ja.
Im ersten Jahr war es natürlich, wenn man sieht, wie das Produkt sich entwickelt und wächst.
Mhm. Ja,
also natürlich erstmal die erste Finanzierung, dann sagt man, okay, ich kann weitermachen. Und dann eben die Beta-Phase, nächstes Mal haben wir August 2018 gestartet. Und was da wirklich cool war, war natürlich überhaupt selber mit der eigenen Karte mal zahlen zu können. Aber, und das klingt irgendwie im Nachhinein fast schon lustig, wir waren die Ersten, die damals eine rein digitale Kontoeröffnung in der Schweiz, also auf dem Mobilgerät,
das Onboarding auf dem Telefon.
Es war sonst immer mindestens noch irgendwo nochmal das Papier dann doch irgendwie ausdrucken, unterschreiben und schicken.
Oder mehrere, ja.
Oder, genau, ja, meistens waren es deutlich mehrere. Und das war wirklich cool zu sehen, okay, es funktioniert. Man hat es selber in allen Schritten gebaut und es kommt auch gut an. Und da dann die ersten Kunden drauf zu haben, Alpha,
das durchgespielt
Beta
haben.
Sozusagen, die es durchgespielt haben, Feedback gegeben haben und auch genutzt haben. Natürlich sind da sehr viele, nennen wir sie Early Adopter, also sehr Fintech-interessierte Leute drunter gewesen, da ist sehr viel Konkurrenz natürlich drunter gewesen, die dann schon geguckt hat, aber jedes Feedback war super und jede Nutzung hat uns da wirklich motiviert, ja, und wir haben auch sehr viel eben Zuspruch bekommen und gesagt, ja, super, weiter so, hier sind die nächsten 10 Ideen.
Mhm. Könntet ihr nicht noch?
Genau, also das war speziell in den ersten 2 Jahren ja ein sehr großer Teil an Feedback und auch völlig natürlich und auch gut und von uns auch gewollt. Ja, wir wollten ja immer stark diese Interaktion und wollen sie auch immer noch. Ja, deswegen, wir sind da auch relativ transparent, versuchen wir zu sein, was Entwicklung angeht, auch was Zahlen angeht. Natürlich macht man sich da zum gewissen Grad auch angreifbar, aber auf der anderen Seite kriegt man halt viel Feedback.
Mhm.
Und das habe ich mal auf so einer Reise in die Startup-Welt in den USA gelernt, die dann gesagt haben, ja, das ist, du musst halt dann schneller sein. Und du musst es im Zweifel besser umsetzen können, aber jetzt aus Angst vor einer Kopie
etwas nicht zu tun,
etwas nicht zu verraten oder sich da abzuschotten, bringt dir weniger, als wenn du Rückmeldungen kriegst und auch einen gewissen Ansporn. Und kann man natürlich auch anders sehen, aber so gehen wir da auch an die Sache ran. Und wenn man ganz ehrlich ist, ist es bei uns ja auch kein, also wir haben ja kein neues, keine neue Erfindung gemacht in dem Sinne, sondern es ist ja zum großen Teil Handwerk, Zusammenstellen von Ideen, die schon da sind und aber eben auch die Umsetzung.
Mhm.
Und das mit einer relativ hohen Geschwindigkeit. Und das ist die Schwierigkeit. Und da musst du dann halt am Ende vorne bleiben.
Einen Zwischenweg finden und das nutzen, was kommt und damit vorwärts machen, dass es weiter so geht. Ja. Ihr habt ja dann eben nach Neon Free auch, oder ja, es kam dann plötzlich Neon Free, weil es Neon Green noch gab. Was kam damit dazu? Was ist Neon Green?
Also für uns war es, für viele von uns einfach ein Thema, was vorher schon auch im Unternehmen präsent war. Oder bei uns im Privatleben ist das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja. Wie beeinflusse ich meine Welt jetzt nicht nur auf finanzielle Sicht oder Nutzbarkeit, sondern ja, viel diskutiert CO2-Footprint, Klimawandel etc. Also was mache ich da? Und da hat jedes Unternehmen so wie jeder Einzelne eine Verantwortung. Und das kann man sozusagen natürlich fürs Unternehmen machen, ja, kompensieren, versuchen überhaupt erstmal weniger zu verbrauchen, logischerweise, oder die Sachen schlau reduziert zu machen, aber dann auch zu kompensieren. Aber wir haben gesagt, wir glauben, dass da auch noch ein Markt da draußen ist, wo diese Kombination aus eben modernen digitalen Banking und, sag ich mal, bequemerer Kompensation, also diese Richtung unterstützen wollend, auch im Alltag was tun wollend, aber vielleicht sich selber auch zu ertappen, dass man dann am Jahresende doch nicht ausgerechnet hat, wie oft man geflogen ist oder wie weit man gefahren ist und dann hat man es halt vergessen, obwohl man es eigentlich machen wollte. Also da eben auch noch ein Produkt zu generieren, was da einen Mehrwert bietet und Leuten, die sich da in der Richtung da mehr machen wollen, eine Möglichkeit zu geben.
Wo das Ganze auch dann auch ein bisschen mitträgt und ja, den Kunden an die Hand nimmt und dass es immer ein bisschen präsent ist. Weil ihr habt ja auch, wenn man dann Neon Green hat, nicht eine Plastikkarte, sondern eine aus Bambus?
Holz.
Holz, nicht Bambus.
Ja,
Holz.
Nein,
Genau.
Kerscholz, genau. Ja, die sich zum einen schön anfasst und auch schön ist. Ja, und die das Ganze auch ein bisschen symbolisiert und auch nach außen trägt. Ja, und dann kannst du natürlich wieder drüber streiten. Also die anderen sind aus recycelten PVC mittlerweile. Also es ist auch.
Auch das ist besser als.
Genau, und da gibt es dann die eine Strömung, die sagt, okay, was ist wichtiger, Plastikreduktion versus CO2? Dann kann ich wieder sagen, ja, CO2 ist ja in der Karte zumindest gebunden, solange sie gebraucht wird. Also es ist auch kein einfaches Thema und sehr vielschichtig. Genau, und in dem Fall die Holzkarte war für uns einfach auch nochmal zusätzlich ein schönes Symbol und die erste im Schweizer Markt auch, wurde auch viel gehypt bei anderen internationalen Startups dann wieder, ja. Ist eine schöne Ergänzung, aber mehr zum Grundprodukt. Das Wichtigere ist wirklich, den eigenen Konsum ein bisschen gespiegelt zu kriegen. Also über diese Baumlogik, die wir haben, sieht man ja auch, was bedeutet das eigentlich. Ja, wenn ich sehe, wie viele Bäume ich pflanze, sehe ich auf der anderen Seite, wie viel ich ausgegeben habe. Und jede Ausgabe bedeutet ja einen gewissen Fußabdruck jetzt in dem Bereich. Soll auch ein bisschen zum Nachdenken anregen. Was mache ich da eigentlich? War das wirklich alles so notwendig? Und wenn ich es schon gemacht habe, dann habe ich es zumindest gleich wieder kompensiert.
Weißt du, wie viel aktuell circa oder was die letzte größte Zahl war? Wie viele Bäume habt ihr bis jetzt?
Wir haben gerade die 2-Millionen-Marke geknackt.
2-Millionen-Marke.
Ja, das ist wirklich cool und damit sind wir auch, bin wirklich auch überrascht, ist vielleicht falsch, aber positive Bestätigung. Also rein rechnerisch
war
es klar, dass es in die Richtung geht, wenn wir mit dem Produkt auch so ankommen, wie wir uns das vorgestellt haben und das tun wir. Knapp 8000 Kunden, die das nutzen und noch sehr aktiv nutzen. Aber das ist schon wirklich massiv, ja. Auch wenn man sich andere anschaut, da sind wir natürlich noch weit weg von Ecosia zum Beispiel, also diese Browser, die da sehr viel machen. Aber jetzt sowas so Firmen aus der Schweiz angeht, die auch über die Baumpflanzlogik sozusagen kompensieren, sind wir da mittlerweile sehr weit vorne, wenn nicht sogar ganz vorne, ja.
Kann man das visualisieren? Sind das Fußballfelder? Ist das ein Kanton Appenzell oder was ist das? Weiß?
Ja, es ist dann am Ende gar nicht so viel. Ich will jetzt nicht die falsche Zahl sagen.
Gut, sonst reichen wir es dann in den Shownotes nach. Also,
genau, können wir nochmal nachreichen. Wir haben letztens auch dazu nochmal einen Newsletter geschrieben, um eben diesen Vergleich auch hinzubekommen, weil ja oft so die Diskussion dann geht, naja, 2 Millionen, das klingt ja, mehr braucht es ja gar nicht. Das ist dann, wenn man schaut, was es für eine Fläche ist, gar nicht so extrem viel.
Aber es sind 2 Millionen mehr, als wenn nichts passiert.
Genau. Und es ist dann schon relativ viel. Also es hat dann schon eine gewisse Kompensationswirkung, die man auch merkt. Und vor allem, wenn du sie an Flächen pflanzt, wo der Wald vorher abgerodet wurde und daneben nicht mehr da war und was dann so verkarstet, da macht es halt auf jeden Fall Sinn. Ja. Da gibt es auch sehr viele Diskussionen drüber und wir sind uns auch dem bewusst und schauen auch ganz genau an, was machen wir da, und da gibt es auch andere Dekarbonisierungsmöglichkeiten. Es gibt Waldabholzung verhindern, da gab es jetzt wieder ein bisschen mehr Kritik, es gibt eben diese Aufforstungsgeschichten. Nur irgendwo muss man anfangen, das ist ein sehr
unterstütztes
Modell und man muss es tun und schauen, dass die Bäume dann auch stehen bleiben, dass lokal die Bevölkerung eingebunden wird und so weiter. Also das ist auch nicht ganz ohne, aber da geben wir uns große Mühe, auch mit den richtigen Partnern, die seriös sind und das dann auch wirklich möglichst transparent zu machen. Und dann sind wir der Meinung, dass das auf jeden Fall eine positive Wirkung hat. Ja, und wir sagen immer, jeder, der noch mehr machen will, das ist super. Ja, wir machen privat auch noch mehr. Wir machen als Firma eben das Grundlegende. Es ist notwendig, mehr zu tun als weniger.
Definitiv. Und es kann anregen, eben mehr zu tun. Weil wenn man sieht, was man selber bewirkt, nur mit dem Einkaufen, was man dann eben selber noch machen könnte, wenn man mehr machen möchte oder auch die Möglichkeiten hat, mehr zu machen.
Und genauso sind wir auch nicht so dogmatisch, dass wir sagen, oh, jetzt müssen irgendwie alle Neongrün nehmen, weil alles andere ist falsch. Ja, ich persönlich bin großer Fan. Aber ich finde es genauso gut, wenn jemand sagt, okay, ich nehme Free jetzt in unserem Falle und habe mein Leben so im Griff oder kompensiere, das ist völlig fein. Ja? Die noch flexiblere und freiere Variante dann am Ende.
Dann gibt es ja noch mehr Möglichkeiten. Ihr wart nicht nur die Ersten, eben die Holzkarte in den Schweizer Markt gebracht haben, sondern auch die Erste, die eine Metallkarte in...
Also Metallkarten selber?
Beidseitig.
Genau. Ja. Entschuldigung, habe ich dich zu früh unterbrochen. Genau. Beidseitig kontaktlos, auch von der, sag ich mal, Schwere her, also von der Wertigkeit, nenne ich es mal, 22 Gramm die schwerste Karte im Markt, aber Metallkarten selber gibt es natürlich schon länger. Da gibt es ja auch sehr viele super High-End-Premium-Programme, die das auch schon hatten. Es ist nochmal eine andere Variante, die uns auch im Einkauf richtig viel Geld kostet, die auch von Übersee dann in dem Fall wieder kommt, was nicht schön ist, aber da gibt es tatsächlich weltweit nicht viele Supplier. Ich glaube sogar nur zwei, und das ist der eine davon, die das überhaupt so anbieten, aber es ist ein sehr schönes Produkt und ist ein bisschen anders gelagert, eben nochmal für Leute, weil wir schon viele Anfragen danach haben, die international unterwegs sind, wo dann so Themen drin sind wie weltweit auch völlig gebührenfrei abheben, wo aber viele Versicherungsthemen auch mit abgedeckt sind, also wertige Versicherungen, nicht nur irgendwas draufgeschrieben. Von der Handyversicherung, die ja über die Hälfte der Schweizerinnen sich kaufen, aber da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Varianten und das ist eine sehr flexible, auch mit Gebrauchtgeräten, einer hohen Rückerstattung, die da eben mit drin sind und das Ganze noch anreichern für die, dieses Sicherheitsbedürfnis oder dieses All-Inclusive-Bedürfnis stärker verspüren. Und für manche ist es auch die Karte, die sich tatsächlich ganz cool anfühlt, wenn man sie dann auf die Bar fallen lassen kann.
Ne? Statussymbol ein bisschen, kann man fast sagen.
Oder? Ja, also da ist ja jeder anders und das ist ja auch fair. Ich bin, wie gesagt, mehr der Holzkartenmensch, aber...
Also mich hat die Metallkarte irgendwie auch gecatcht, aber ich bin der Typ, der alles mit Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay und was auch noch möglich, Swatch Pay bezahlt. Und dann ist dann die Karte, die ist immer im Rucksack. Ist dann auch wieder schade.
Schade, aber da kann man sie vielleicht für andere Sachen brauchen. Die ist ja relativ stabil. Bist du bestimmt kreativ.
Du hast gesagt, eben, das sind auch noch Versicherungen. Was ist dann noch neben der Handyversicherung mit drin?
Es ist eine ganze Staffel und da haben wir auch so ein bisschen eine Level-Logik eingebaut, die sich hoffentlich auch ganz cool anfühlt.
Also man kann sich hoch nicht kaufen, aber durch Nutzung der Karte hochleveln.
Genau, ja. Und es ist auch wichtig, also es ist nicht sozusagen so dieses Hamsterrad, nach einem Jahr musst du wieder von vorne anfangen, sondern wir haben schon gesagt, das ist
was
dann Lifetime.
Was man kennt vom Gewissen, ja.
Genau, und es fängt sehr schnell an, die unterste Stufe 500 Franken. Ja, das ist, wenn man sie normal nutzt, sehr schnell
erreicht.
Und das hat verschiedene Staffeln. Also sind so bestimmte, sag ich mal, E-Commerce-Cyber-Themen drinnen, Versicherungen von so Shopping Protection, das Gut sozusagen kaputt geht, nachdem ich es gekauft habe, wenn die nicht zurückgeben kann. Solche Themen, die mich im Online-Einkauf ja absichern. Dann Reiseversicherungen, sicherlich eins, was auch stärker nachgefragt und verglichen wird, wo es eben auch wichtig ist, dass man da eine gute Versicherung drin hat und wo tatsächlich einige Leute kamen dann auch und gesagt haben, hier mit sehr Detailfragen und gesagt haben, ich will das unbedingt, habt ihr das auch, die jetzt nicht wussten, dass das sozusagen in der Metal drin ist. Also da gibt es tatsächlich die Nachfrage dafür und bestätigt sich ganz gut, dass das Produkt insgesamt als Paket da sehr gut funktioniert und eben auch die richtigen Werte drin hat. Ja, also für mich war es selber in der Vergangenheit immer so ein Fragezeichen, wo ich sage, ich lese dann schon irgendwie das Kleingedruckte, weil gefühlt geht es dann schon in die Richtung, da steht zwar irgendwas Nettes drauf, aber so in dem Sinne, wenn es dann hart auf hart kommt, zahle ich es wieder selber und dann brauche ich es vorher nicht zahlen. Und das haben wir versucht zu vermeiden oder genau nicht zu machen. Und ja, kommt gut an.
Also lässt sich dann das zum Beispiel jetzt, um da ins Settel gehen, die Reiseschutzversicherung vergleichen mit Lösungen, die es sonst auf dem Markt gibt, auf dem Schweizer Markt, muss man immer ja dazu sagen. Oder
klar,
habt ihr das?
Wir haben jetzt noch keinen Vergleich, aber wir haben tatsächlich, sind immer überlegen, ob wir das noch machen, weil letztens gab es einen größeren Reiseversicherungs-Buy-Kreditkarten-Vergleich, wo wir gesagt haben, wenn wir da jetzt unsere noch mit rein slotten würden wir wieder eine Spitzenposition einnehmen. Eigentlich macht es Sinn, aber wir haben es tatsächlich noch nicht geschafft, das zu machen, weil es ja doch ein spezifisches Feature dann wieder ist und wir dann ein bisschen priorisieren, was wir machen. Aber ja, macht auf jeden Fall Sinn, kann aber natürlich auch jeder für sich selber machen. Ja, also wir sind hier die größten Rufer, die sagen, bitte vergleicht immer für euch selber. Ja, ihr müsst euer Profil kennen und das dann einmal durchrechnen. Wenn es euch um die Kosten geht, dann wisst ihr, was für euch am besten ist. Ja, lasst euch da nichts erzählen, sondern schaut selber. Ja.
Da ist ja beim Herrn und Frau Schweizer, sagt man so schön, wir sind überversichert. Man muss halt dann immer vergleichen, was braucht es wo und was kann man ergänzend nehmen oder eben ist in so einer Lösung drin. Und wenn das schlussendlich passt, warum nicht?
Ja.
Auf jeden Fall. Habt ihr da auch so einen schönen Rand drauf wie auf der Neon Green? Kannst du da irgendwie was dazu sagen?
Ja, wir haben...
Das ist jetzt circa ein Jahr.
Mittlerweile, gehabt. Ja, genau. Ja, noch nicht ganz. Wir haben jetzt über 4.000 Nutzer, Nutzerinnen, also das nähert sich so ein bisschen ab. Ein Teil merkt man so ein bisschen, ja, entscheidet sich dann auch statt für Green für Metal. Da haben wir dann die Diskussion, warum kann ich nicht die Kompensationslogiken auch bei Metal haben. Mhm. Also da gibt es dann Leute, die für beides affin sind, sind aber auch viele neue, die ein bisschen andere Affinität haben, die sich dann für Metal entscheiden. Also insgesamt sind wir da sehr zufrieden und sehen, dass es auf jeden Fall gut war, da noch ein bisschen Erweiterung zu haben. Auch wenn natürlich der absolute Großteil, 92%, noch
auf dem Free-Produkt sind.
Das Free-Produkt nutzt, genau.
Ein Teil, worin ihr extrem stark seid, ist, wenn man Geld ins Ausland geben muss, darf oder will. Und da, ja, da habt ihr ja eine Kooperation oder eine Zusammenarbeit mit Wise. Mhm. Und das ist ja wirklich, du hast ja vorher gesagt, die meisten Schweizer, wenn sie ins Ausland gehen etc., sie schauen nicht wirklich drauf oder ärgern sich dann nicht gern während den Ferien darüber, aber nach den Ferien vergessen sie es wieder. Und etwas, was ich immer gern vor den Sommerferien und nach den Sommerferien mache, ist an die Leute rausschreiben, bitte schaut euch mal die Abrechnungen ab, bei den, wenn ihr in den Ferien gegangen seid und wie das da preislich ausschaut, was ihr da an Gebühren abgegeben habt, und schaut einfach mal, was da für Lösungen anders am Markt gibt. Und da seid ihr ja wirklich sehr, sehr gut aufgestellt, und ich sehe teilweise Abrechnungen, die sind fern von gut und böse.
Ja.
Wie kam das mit Wise zustande?
Ja, wir überlegen auf der einen Seite natürlich, was ist notwendig, und internationale Überweisungen
für uns Schweizer ist das
ist sehr notwendig. Es gibt viele Gruppen, aber auch viele Fälle, wo man es einfach braucht. Ja, und es war auch einer von diesen Fällen, wo das gilt, was ich am Anfang gesagt habe. Es ist mega teuer. Es ist zum gewissen Grad intransparent, wann, wie und über welchen Weg sozusagen das dann ankommt. Und in dem Fall dauert es auch extrem lang. Also es kann bis zu mehreren Tagen dauern, je nachdem wohin. Mhm. Natürlich in den Euro-Raum geht es mittlerweile schon recht schnell, aber je weiter es weg ist, je exotischer in Anführungsstrichen, desto länger kann es dauern, bis zu einer Woche
oder so. Und oder noch teurer auch, ja.
Und das ist natürlich eigentlich kein richtig cooles Produkt, wenn man sich dann überlegt, na, eigentlich ist es doch virtuell, was da durch die Gegend geschickt wird. Ja, es hat schon eine gewisse Logik, wo es herkommt, mit den verschiedenen Zwischenhändlern und Banken und Handelsbanken sozusagen dazwischen. Und dann prüft man wieder und dann wird nur mitternachts sozusagen der Batch abgerechnet und so. Aber aus Kundensicht ist mir das ja eigentlich egal. Und das war für uns ein Ansatzpunkt, wo wir gesagt haben, ja, das ist eine Dimension, die wir auch unbedingt angehen müssen. Und uns immer natürlich überlegen, können wir das selber machen? Gibt es da sozusagen schon den Weg? Und den haben wir jetzt in der Schweiz nicht gefunden für uns, sondern haben, natürlich kannten wir TransferWise, ist eine der coolen Firmen, persönlich finde ich auch den Ansatz wirklich cool, wie sie es gemacht haben, was sie geschafft haben aufzubauen. Und wir haben da sehr schnell geklickt mit denen zusammen, zu sagen, ja, lass uns das doch integrieren. Das war für die auch ein neuer Ansatz, eine Plattform zu bauen. Und haben da wirklich auch relativ schnell und natürlich die Hypi auch mit involviert, da in der Dreierkonstellation eine ganz coole Integration, wie wir finden, hinbekommen, die es einfach macht und wo man jetzt eben sehr schnell und deutlich günstiger Geld ins Ausland überweisen kann. Also ich glaube, 60% oder 70% der Überweisungen im EU-Raum zum Beispiel sind in unter 10 Minuten dann wirklich auf dem Konto. Und viele sogar in Sekunden, ja, das ist so eine Staffel. Und wir nehmen da eine, wir nennen Convenience-Fee, also für die Integration, für die Partnerschaft, Zusammenarbeit, für die Einfachheit direkt von deinem Schweizer Konto, Neon-Konto, das nach außen zu überweisen, 0,4%. Wir sind aber damit immer noch deutlich, deutlich günstiger als, sag ich mal, der klassische Weg. Und klar, da sieht man dann wieder Optimierungstendenzen. Es gibt dann Leute, die sagen, okay, die 0,4% spare ich mir auch noch, dann mache ich es irgendwie direkt überweis. Ja, das ist dann so eine Abwägungssache immer. Ja, irgendwo müssen wir auch bei solchen Sachen dann Geld verdienen. Wir haben da Kosten dahinter.
Und für den Kunden ist es ja auch, also man muss ja zuerst noch sein Geld auf sein Wise-Konto bekommen. Und also ja,
genau. Oder die Umwege.
Schräge, genau. Und da ist dann die Frage, was ist denn den nicht mehr Umweg wert?
Genau. Aber wir sind da eben auch transparent. Natürlich kannst du es so machen und jeder, der sich damit beschäftigt, wird es auch selber rausfinden. Also wir haben da kein Interesse drin, sowas zu verheimlichen. Wir versuchen es halt so gut wie möglich zu machen, zu sagen, okay, musst du wissen, im Zweifel machst du es dir halt einfacher und ja, so viel ist es dann auch nicht, was wir dann abbekommen. Ja. Und das funktioniert gut und ist auch eine super Zusammenarbeit und es wird doch sehr gut angenommen. Aber war sicherlich auch nochmal eine Nachricht in den Markt. Ja, neben der ersten auf der Preisseite, wo wir Anfang 2020 eben die Gebühren und Aufschläge für Auslandskartenzahlungen oder Kartenzahlungen im Ausland abgeschafft haben. Was man natürlich kannte von Revolut beispielsweise, die da sehr früh vorgeprescht sind und erfolgreich waren noch in der Schweiz. Aber jetzt so als Schweizer Karte, sage ich jetzt mal, war das schon
ein Feature, das noch nicht wirklich so eine Durchdringung hatte.
Ja, hatte nicht nur Freunde, nur auf Kundenseite, sage ich mal, aber eben auch eine sehr hohe Außenwirkung. Und das war so eine zweite Dimension dann eben in Richtung internationale Bezahlung, wo wir dann auch die Ersten waren, die das ja sehr offensiv angegangen sind.
Es gibt ja so Durchschnittswerte, was sowas kostet, so Überweisungen. Cool wäre noch, wenn ihr am Schluss des Vorgangs zeigen würdet, bei normalen Lösungen hättet ihr oder sparst du so viel oder du hast so viel gespart gegenüber. Ja. Das wäre vielleicht nochmal so ein Effekt, den man dann schön screenshotten könnte.
Ja, das ist cool, gute Idee. Können wir gleich hier bei den Produktkolleginnen nochmal am Tisch lassen. Das ist tatsächlich was wir sehen, was ja irgendwo klar ist, aber auch wirklich sehr gut funktioniert nochmal. Also wir machen das jetzt manchmal, dass wir ausrechnen bei Auslandskartenzahlungen, wie viel hat man über den Sommer beispielsweise gespart, wenn man mal so einen durchschnittlichen Aufschlag von klassischen Konten und Karten annimmt. Und das hat einfach nochmal einen sehr guten Effekt. Also die Leute nutzen es ja, weil sie es wissen. Aber wenn ich dann sehe, wie viel es wirklich war, dann denke ich mir nochmal, ja okay, es war wirklich eine schlaue Entscheidung, das so gemacht zu haben. Und das stimmt, das könnte man bei der Integration oder bei Auslandsüberweisungen auch machen.
Und dann eben kommen noch eure Newsletter. Ende Sommer war das, glaube ich, dieses Jahr, wo die Zahl kam, wie viel alle Neon-Kunden gespart haben. Das war ja. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber das tut weh.
Ja, es sind mehrere Millionen und es wird immer mehr, ja. Und dann auch immer, welchen Zeitraum nimmst du? Wir haben gesagt, okay, wir nehmen mal den Sommer. Wenn du das ganze Jahr nimmst, also es sind ja kontinuierlich Einkäufe, das ist ja nicht nur die Urlaubsreise, es ist ja sehr viel auch E-Commerce-Bestellungen im Ausland. Und wenn ich die richtig mache und in der lokalen Währung bestelle, dann habe ich die Wechselkursvorteile eben auch, dann spare ich da richtig Geld. Ja.
Genau, das ist ja immer das Wichtige. Man muss, wenn man die Möglichkeit hat, lokale Währung wählen auf den Bezahlterminals, genau. Weil sonst kommt dann wieder andere Gebühren oben drauf. Ja.
Das ist sehr wichtig, genau. Und das ist auch besonders, also im E-Commerce so, das ist aber auch im Geschäft so oder am Bankomaten. Und ich habe da mittlerweile wirklich auch Beispiele gesehen, wo es dann wirklich eher Roulette-Spielen war, also selbst wenn man es weiß. Ein spannendes Beispiel, jetzt in dem Fall aus Belgrad, aber hatte auch eins in Österreich, wo dann das schon nochmal dargestellt wird. Also es war nicht völlig intransparent am Bankomaten jetzt in dem Fall. Wurde gesagt, okay, wir nehmen 16% Gebührenaufschlag, aber dann so formuliert und unabhängig von der Sprache, also auf Deutsch, auf Englisch, so formuliert, dass du am Ende nicht mehr wusstest. Ich habe sogar einen Screenshot, den ich dir nachzeigen kann. Du musst den rechten oder den linken Knopf drücken. Und selbst wenn man es jetzt betrachtet oder sich lang durchdenkt, es war so 50-50. Und du gehst ja nicht an Bankautomaten und willst jetzt irgendwie Roulette spielen. Plus du gewinnst nicht, sondern verlierst nur weniger im Zweifel. Also das ist echt wild, was da teilweise gemacht wird.
Die wissen halt auch, wie sie gewisse Dinge müssen formulieren können oder ja. Halt schwierig.
Also, ja, also nicht, für mich ist das schon
böse
wirklich.
Gemeint. Einfach, ja,
es weiß ist, ich nicht, ob es, also böse gemeint wahrscheinlich nicht, aber es ist halt schon, es wird billigend in Kauf genommen, dass man dann irgendwie Geld verdient, das der andere eigentlich nicht wirklich zahlen wollte. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen.
Wenn man jetzt ein bisschen schaut, wir haben jetzt immer wieder gehört, dass ihr günstiger seid, dass ihr transparenter seid. Wie verdient ihr dann Geld?
Ja.
Seid ihr arme Schlucker, weil ihr jetzt das alles nicht verlangt, was die großen Banken oder normale Banken so verlangen?
Also in dem Vergleich dann sicher ja. Also siehst es natürlich auf der Einnahmenseite auch. Aber die Logik ist, wir verdienen ja auch Geld. Also wir verdienen beispielsweise über die Kartennutzung. Deswegen ist es für uns wichtig, auch wenn sie so für dich pauschal umsonst ist, wenn du sie nutzt, kriegen wir sogenannte Interchange, also ein gewissen Gebührenanteil, den der Händler ja zahlt, wieder zurück. Das heißt, da ist es wirklich auch ein Volumenthema, so ein Stream. Wir haben natürlich unsere Subscription-Produkte, also Green und Metal, die einen kleinen Teil ausmachen. Wir haben aber auch sehr viele andere Partnerprodukte mittlerweile. Und da kriegen wir, je nachdem, was es ist, also nehmen wir Smile, gute, sehr gute Versicherungen, digital, coole Philosophie, sehr hohe Kundenzufriedenheit, das sind so Kriterien, die wir uns natürlich vorher anschauen, bevor wir mit jemandem zusammenarbeiten. Aber auch andere, auch Investmentlösungen, jetzt mal in Jova, im nachhaltigen Bereich, wo wir natürlich auch, und das machen wir aber auch transparent, entweder eine Provision bekommen, einen gewissen Anteil sozusagen, die haben ein Interesse daran, dass jemand sie kennenlernt, genau, oder genau, bestimmte Rev-Shares, je nachdem, was es für ein Modell ist. Und das natürlich auch Einnahmen. Und da versuchen wir das natürlich auch zu verbreitern, das Ökosystem, indem wir die richtigen Firmen oder Produkte auswählen. Es gibt immer noch einen Sondervorteil, wenn du es über Neon machst, neben sozusagen der Kuratierung. Das heißt, dass wir uns das anschauen und selber davon überzeugt sind, hast du da auch noch was davon, wenn du es dann mit Neon zusammen nutzt, das heißt Überweisung von Neon aus machst oder die Neon-Karte zur Zahlung nimmst, aber einfache Dinge. Und genau, damit verdienen wir Geld. Und das versuchen wir so breit zu machen, dass es sinnvoll ist. Das heißt, es gibt ja schon viele alltagsbanknahe Produkte, die man einfach noch will. Also das erste war Säule 3a zum Beispiel.
Das Typische, was in der Schweiz halt dazu kommt. Ja,
genau. Was man eben auch machen sollte, wo es mittlerweile auch deutlich mehr und bessere Angebote gibt, hat sich auch sehr stark entwickelt. Und
auch da wieder transparentere Lösungen als auch schon.
Genau. Transparentere, günstigere und auch digitalere, als es vor 5-6 Jahren der Fall war. Und da so eine gewisse Auswahl, die haben noch ein bisschen unterschiedliche Ausrichtungen dann trotzdem. Und genau, das funktioniert sehr gut.
Was ist euer Vorteil? Einiges haben wir ja schon angesprochen, gegenüber normalen Banken. Was würdest du sagen? Ohne jetzt hier, wie man so schön neudeutsch sagt, no front. Was ist so euer Vorteil?
Also ich glaube, wir haben die Punkte erwähnt, die wir versuchen anders zu machen. Und genau da sehen wir auch die Vorteile. Und für mich ist es sozusagen die dann tatsächliche aktive Nutzung auch eine Bestätigung von den Vorteilen. Also du hast die Einsparung, das ist immer sehr einfach und greifbar, aber einen Teil angesprochen. Das ist sicherlich was ich dann sehr schnell merke. Es ist sicherlich aber auch die Nutzerfreundlichkeit oder wie fühlt sich so ein Produkt eigentlich dann im Alltag an? Finde ich das cool, mache ich die App gerne auf und nutze dann irgendwelche Feature und Gimmicks, fühlt sich das richtig an, aber finde ich auch, werde ich auch richtig behandelt. Ja, und die Art und Weise, und das ist vielleicht noch so eine Dimension, die wir noch nicht so besprochen haben, wo wir speziell am Anfang viel Feedback dazu bekommen haben, war, dass wir versuchen, eben auf Augenhöhe zu reden. Das heißt, egal was du für eine Frage hast, du kriegst möglichst schnell eine Antwort von uns. Wir duzen unsere Kundinnen, ja. Wir gendern auch offensichtlich. Da gibt es unterschiedliche Meinungen drüber. Wir sind der Meinung, dass das ein richtiger Weg ist und auch niemand benachteiligen soll oder die Sprache irgendwie schlechter machen soll, sondern einfach ein bisschen genauer ist.
Ich kenne das aus dem Blog, ja.
Ja, ist ja auch fair. Wir diskutieren auch, wir wissen, dass es nicht die eine Meinung nur gibt auf der Welt und diskutieren die Sachen auch, aber wir machen uns halt Gedanken drüber und entscheiden uns dann. Mhm. Aber diese Kommunikation auf Augenhöhe, nenne ich es jetzt mal, ist sicherlich auch was vom Stil her anders ist, als das andere gemacht haben. Es ändert sich jetzt auch so langsam. Also es sind viele Punkte, wo man doch eine deutliche Entwicklung sieht, aber die auch sehr gut ankamen. Wo am Anfang dann so Mails kamen wie, wow, ich hätte die Mail erst nach 4 Wochen erwartet oder so.
Ja. Ist man sich anderes gewohnt, ja? Was macht denn ihr besser? Also ihr wart ja die Ersten hier im Schweizer Markt oder im Bereich Neobanken, Lösungen, die vor allem dann sehr stark gewachsen sind. Was machen andere Neobanken oder was macht ihr besser als andere Neobanken? So muss ich fragen. Oder wollte ich fragen.
Ja, wir schauen da
auch da Fall, wieder.
Genau. Ja. Grundsätzlich sind wir wirklich froh drüber, dass sich der Markt so entwickelt hat. Also das Segment gab es in dem Sinne ja nicht. Ich hatte vorhin von den anfänglichen Vorbehalten oder Schwierigkeiten gesprochen. Und dass sich überhaupt ein Segment entwickelt hat, wo Wettbewerb stattfindet, wo Firmen, die uns oder die Entwicklung über Jahre ignoriert haben, jetzt dann eigene große Lösungen auf den Markt gebracht haben. Ich glaube, das ist genau das, was wir erreichen wollten und was am Ende die Kundin, der Kunde gewinnt. Genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. So, da gibt es jetzt dann bestimmte Nuancen. Wir sehen das schon so und schauen natürlich auch Kundenfeedbacks an und versuchen dann nicht in unserer Blase nur zu bleiben. Aber sag ich mal, die klassischeren Lösungen, denen sieht man immer noch an, dass sie klassischer sind und gefühlt eher aus der Defensive entwickelt wurden, was auch, sag ich mal, strategisch wieder, wenn man da völlig rational oder unternehmerisch, sage ich jetzt mal euphemistisch, unterwegs ist, auch Sinn macht sicher, ja, Thema Kannibalisierung, muss ich die Leute drauf stoßen, dass es vielleicht irgendwie was anderes gibt. Es gibt aber auch natürlich neue erfolgreiche Modelle, also nennen wir jetzt You zum Beispiel als wirklich positiv Beispiel, auch die versucht haben, dann nochmal das wirklich nochmal anders zu machen, dann eigene Feature oder Positionierung reinzubringen, eben stärker über das Trading am Anfang vor allem auch kam oder dieses zumindest in gewissen Maßen, gibt ja schon noch einen Unterschied dann zu einer Swissquote oder genau. So, aber eben doch noch mit einer deutlich anderen, aus einer deutlich anderen Richtung kam ein Angebot und die dann den ganzen Markt ja auch weiterbringen, ja, und auch uns dann wieder stoßen und sagen, naja, das wollten wir eigentlich auch machen und das ist auch ein wesentlicher Bestandteil von so einem Alltagsprodukt, da müssen wir jetzt nochmal Gas geben. Und so, ja, hilft sich der Markt da und bringt sich so der Markt da gegenseitig voran. Und es ist gut, dass es da verschiedene gibt, die auch Gas geben und auch gute Produkte rausbringen. Wie ich vorhin sagte, wir müssen halt schauen, dass wir mit vorne bleiben, unserem Stil da auch treu bleiben und dann sehen wir uns da ganz gut gerüstet.
Ja, eben, es muss Bewegung in dem Bereich geben, es muss was passieren. Gibt es etwas, du hast jetzt gerade You erwähnt, etwas, was andere Neobanken besser machen als ihr? Ist also eben halt schwierig, weil ihr seid zuerst auf den Markt gekommen, ihr habt sehr viel noch ganz andere Arbeit leisten müssen als andere. Gibt es da etwas, was du sagen kannst? Oder sagen kannst, die machen das ganz gut eben?
Also es gibt immer in einem, wenn du in bestimmte Ecken oder Richtungen schaut, Sachen, wo du sagst, okay, ja, die hätten wir irgendwie auch gerne oder hätte man auch so machen können. Ich glaube, insgesamt sind wir recht zufrieden, wie weit wir gekommen sind, auch wie das Produkt funktioniert. Wir kriegen ja sehr viel Feedback und wollen es ja auch von unseren Kundinnen und auch über das Crowdfunding haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen zum Beispiel, haben wir schon eine intensivere Beziehung und wissen, dass es ja sehr viel Lob und Motivation da gibt. Ja, aber es gibt natürlich auch immer wieder Feedback zu bestimmten Sachen, die jemand noch gerne hätte. Und natürlich gibt es das. Ja, also bei You, wie gesagt, diese Trading-Funktionalitäten, aber auch wenn man international schaut, da muss man auch zugeben, mit ein bisschen mehr Vorlauf und einer größeren Maschinerie sind da schon teilweise wirklich coole Feature auch, die dann auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen kleiner wirken, ja, aber dann im Handling doch schon ziemlich cool sind. Wenn ich jetzt Richtung eben Revolut oder N26 auch schaue, bin großer Fan persönlich von Monzo zum Beispiel in der Art und Weise, auch wie sie kommunizieren. Ja, wir sind da uns nicht so unähnlich, aber gibt es auch immer wieder mal Sachen, wo ich sage, ja, cool. Ja. Ja, also da gibt es in allen Bereichen Themen, wo wir sagen, ja, da haben wir noch viele Ideen oder Ziele, wo wir uns auch weiterentwickeln wollen. Und in manchen sind eben andere schon vielleicht ein bisschen vorgeprescht. Aber insgesamt am Ende sieht man das dann, glaube ich, auch an den Kundenzahlen, Nutzungszahlen, sind wir da ganz gut unterwegs. Mhm. Ja, also nicht heißt, dass wir uns da drauf ausruhen wollen oder so, aber ja, man braucht sich auch nicht irgendwie schlecht reden dann an einer Stelle.
Definitiv nicht. Mit dem Crowdfunding etc. Hast du irgendwas?
Was Crowdfunding ist sicherlich spannend, aber ja, die dabei waren, haben es ja mitbekommen. Es war eben auch ein Thema, was wir in der Größe, was da Neuland war, vorletztes Jahr, schon 2023, was uns wirklich nochmal positiv überrascht hat, mit welchem Schwung und welcher Energie da unsere Crowd, in Anführungsstrichen positiv gemeint, also unsere Nutzer und Nutzerinnen da, unsere Community da mit dabei war und so unterstützt hat, und das gibt einfach eine mega Motivation. Ja, und man sieht da einfach ziemlich viel Schwungwirkung, auch was so dann Weiterempfehlungen angeht, was dann nochmal eine extra Nutzung angeht, ja, was dann eine gewisse Interaktion nochmal angeht. Und auch wenn es dann immer wieder Sachen gab, die da noch nicht funktioniert hat, ja, da haben wir auch noch nicht drüber geredet, die Herausforderungen, die auch immer wieder da sind, ja, wo wir versuchen, transparent zu sein, die uns tagtäglich auch wehtun dann. Also und in dem Fall war es, die Tokenisierung hat sich lang gezogen, ja, es war so ein bisschen schwierig. Trotz diesen Dämpfern haben wir dann eine sehr große Unterstützungswirkung einfach draus gehabt. Und also neben dem monetären, dem Geld, das wir bekommen haben, um uns weiterzuentwickeln, aber eben auch vor allem die emotionale Unterstützung. Das ist sicherlich ein sehr cooles und motivierendes Thema für uns. Auch weiter. Also es ist ja nicht so eine, es war vor 2 Jahren und jetzt haben wir es vergessen, sondern das entwickelt sich ja immer weiter und die Community sozusagen, der ist da. Genau, das andere Thema ist, und das wollen wir gar nicht verstecken, sind eben schon so Sachen. Wir haben jetzt teilweise vor Weihnachten Instabilitäten wieder stärker gehabt, also diese Wachstumsschmerzen, die, ja, wenn man in der Startup im Startup-Bereich unterwegs ist, nicht völlig unnatürlich sind, die aber keiner möchte. Ja? Und wo jeder da außen sich natürlich fragt, ach komm, das müsste man doch eigentlich irgendwie deutlich besser hinkriegen und vorher vorbereiten und so. Und natürlich geben wir uns da Mühe, in einem nicht so unkomplexen Ökosystem das vorzubereiten, aber kam immer wieder vor. Wir versuchen dann eben sehr transparent schon auch drüber zu kommunizieren. Mhm. Ja, nicht zu spät, aber auch nicht, wenn wir noch nichts wissen. Ja, das ist dann auch manchmal so ein Trade-off. Und das unterscheidet uns vielleicht auch nochmal, weil es doch der leichtere Reflex ist, dann, wenn es dann gelöst ist, versuchen, das unter den Teppich zu kehren. Das wollen wir nicht. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass da jeder von uns irgendwie hier dann doppelt und dreifach rotiert, um solche Sachen dann auch wegzukriegen. Ja? Und das ist nicht Nachlässigkeit oder Absicht, ja, aber passiert halt in der großen Gemengelage und der Vielzahl der Themen, dass man dann doch nicht alles manchmal so schafft. Und das ist sicherlich auch Teil der Weiterentwicklung und Professionalisierung von uns.
Wie schaut es dann, Weiterentwicklung, Professionalisierung aus mit der Zukunft? Habt ihr irgendeine Roadmap? Was erwarten wir?
Wir haben sogar eine Roadmap.
Immer wieder. Auch eine, die ihr kommuniziert?
Wir kommunizieren bestimmte Themen. Also da haben wir auch dazu gelernt ein bisschen. Ja, wir haben lange mit uns gekämpft, wie öffentlich wir es machen können. Wir sammeln ja viele Feedbacks ein. Wir haben aber auch Themen gehabt, wie Apple Pay, nehme ich jetzt mal. Ja, wo sehr viele Leute sehr lange darauf gewartet haben. Ja, genau. Ich kann mich auch an deine Nachrichten erinnern. Und wir selber auch mit dem damaligen Partner, der jetzt aus dem Markt gegangen ist, es aber nicht geschafft haben, das in so einer kurzen Zeit, wie wir uns vorgestellt haben, an den Start zu kriegen. Und auf Basis der Informationslage dann und natürlich eine gewisse Ambition dann kommuniziert haben, frühzeitig gesagt haben, okay, kommt irgendwie im Februar. Mhm. Und wenn du es dann dreimal verschieben musst, weil es halt dann doch nicht Februar war, auch aus verschiedenen Gründen, dann überlegst du dir beim nächsten Mal schon, ist es jetzt vielleicht etwas zu früh für eine Kommunikation? Und da haben wir schon auch einiges gelernt. Ja, nicht, weil wir es nicht sagen wollen, sondern weil wir einfach diese Enttäuschung balancieren wollen. Also die Erwartungshaltung da besser managen. Und jetzt versuchen wir eben die größeren Themen, die dann ein bisschen klarer sind, schon frühzeitig anzukündigen, aber jetzt nicht mehr irgendwie auf der Kleinstfeature-Ebene das zu machen, weil sich das dann doch nochmal in der Prio verschieben kann. Mhm. Und da haben wir ein bisschen gelernt.
Das war aber ein wichtiger Punkt, verstehe ich das richtig, weil das ist was viele, die eben Smartphone-Banken haben, möchten haben, bezahlen mit dem Smartphone. Oder habt ihr das gemerkt schon?
Also, ja, ja.
Wichtiger Schritt, nehme ich an. Egal, ob jetzt Samsung Pay, Apple Pay, Swatch Pay, was auch immer.
Ja, aber da Apple Pay von denen aus sicherlich der wichtigste und wir haben das sofort gemerkt und wenn ich da Mastercard zitieren darf, der nach Launch Uptake, das war auf Englisch, deswegen darf ich da englische Begriffe zitieren, war der größte, den sie in ihren Projekten jemals gesehen haben. Also die Prozentsatz von Leuten, die in den ersten Tagen nach Launch des Features direkt das Feature eingesetzt haben im Vergleich zur Gesamtbasis, war bei uns sozusagen die größte. Da haben wir so eine kleine gedankliche Medaille bekommen. Nein, aber es hat einfach gezeigt, es ist gut, wenn du auf deine Nutzer hörst, weil das sind die Sachen, die sie wirklich wollen. Ja. E-Bill war ein anderes Beispiel. Ja. Sobald wir E-Bill eingeführt hatten, damals als erste sozusagen erstes Neo-Modell, hast du gleich gesehen, schwupps, die Nutzungsrate im Payment-Bereich dann irgendwie und vom Konto deutlich höher.
Dann war es dann halt nicht nur das Zusatzkonto, das man hatte für gewisse Dinge zu machen. Plötzlich wurde es als valide Option, es als Lohnkonto zu nutzen.
Genau.
Und von da aus dann die Rechnung bezahlen und das andere vielleicht fallen zu lassen oder wie auch immer.
Genau. Mhm. Und da sieht man es eben ganz gut, dass man da die richtigen Themen rausgesucht hat und umgesetzt hat. Und die nächsten größeren Themen, glaube ich, sind keine Überraschung und haben wir auch schon angekündigt. Das eine ist das Thema Trading, also Handel von Einzeltiteln, Aktien und auch ETFs. Mhm. Und das wieder nach dem Neon-Prinzip, also mit einem fairen, wirklich kompetitiven Pricing, möglichst einfach nachzuvollziehen und Pricing dann eben auch in den verschiedenen Varianten, sei es auf der Spread-Ebene, sei es sozusagen bei den Gebühren und da wirklich kompetitiv zu sein und eben Richtung, sag ich mal, eigenes Investment die Plattform da auch zu erweitern. Das ist sicherlich ein sehr großes Thema. Es ist der Markt zwar wieder ein bisschen ruhiger, aber es ist grundsätzlich einfach ein sehr wichtiges Vorsorge, nenne ich es jetzt mal, Instrument für sich selber und vielen macht es ja auch Spaß, sich da betätigen zu können. Das ist ein Thema. Ein anderes Thema, und da will ich jetzt noch keine Zeitleiste nennen, sind weiter Gemeinschaftskonti. Ja, das ist ein Riesenthema. Das ist ähnlich wie von Apple Pay auch schon lange. Und auch da sind wir nicht rumgesessen und haben nichts gemacht. Aber es ist eben ein bisschen komplexer und zwar nicht die einfachen Fälle, wo alle gut miteinander sind, sondern dann halt genau die anderen. Und da will auch keiner dann in die Situation kommen, sich ärgern zu müssen.
Genau.
Deswegen dauert es ein bisschen länger. Das ist von der Regulatorik und Umsetzung ein bisschen komplexer. Aber also das für uns, wir wissen, dass es ein wichtiges Thema ist. Und ein drittes Thema vielleicht ist sicherlich die Zinsentwicklung. Mhm. Ja, da haben wir jetzt einen Teil weitergeben können sozusagen, aber da sind wir natürlich abhängig von der Gesamtentwicklung. Da sind wir auch abhängig von Gesprächen mit der Hypi. Grundsätzlich haben wir den Wunsch, dass da die gleichen Prinzipien gelten wie für unsere anderen Neon-Feature auch. Und da wollen wir auf jeden Fall auch mehr machen und eher Vorreiter sein als hinterherziehen. Aber eben, das ist noch in Diskussion, aber das ist sicherlich ein Thema, das immer wichtiger werden wird. Aber hängt natürlich auch von der Entwicklung sozusagen.
Von der generellen Entwicklung, die man sehr schwer voraussagen kann.
Genau.
Ja, es war jetzt einiges, was wir über euch erfahren durften.
Ja, sehr gerne. Gute Frage. Nein. Ja, sehr gerne. Also wir reden gern drüber. Je mehr man drüber redet, man muss auf eine gewisse Tiefe dann auch irgendwann kommen. Und das merken wir, dass das teilweise schwierig ist, da die Offenheit zu bekommen, dann auf Ebene 7 zu gehen, wo man dann wirklich die Unterschiede sieht. Und deswegen freuen wir uns da über Interesse und Leute, die sich dafür interessieren und sich das vielleicht mal anhören. Oder dann auch ausprobieren und selber entscheiden.
Auf jeden Fall, unbedingt ausprobieren. Dazu mehr in den Shownotes, wenn ihr möchtet, liebe Zuhörenden. Ich habe noch einiges an Fragen, aber ich würde sagen, für das erste Gespräch war es jetzt mal sehr rund und informativ vor allem. Ich habe ein paar Dinge, die ich noch nicht gewusst habe, sehr spannend. Vielen herzlichen Dank.
Cool.
Für das Gespräch. Merci vielmals.
Ja, sehr gerne. Es freut mich, wenn es spannend war und gerne wieder.
Irgendwas, was du noch sagen möchtest?
Ich persönlich finde das Thema Swatch Pay mega spannend. Ja. Ich habe deine Uhren gesehen an den Handgelenken oder deine Gadgets, mehrere, also bestens ausgestattet. Ich selber habe da nur die Swatch Pay. Ist ja nicht ganz neu, aber ich finde es tatsächlich ein sehr unterschätztes Produkt, weil es nochmal einfacher ist. Man muss die Uhr einfach nur an den, also eine Swatch sozusagen oder eine Swatch Pay, eine bestimmte Auswahl von den Swatch-Uhren, die man mit einem Kartentoken versehen kann sozusagen und dann eben mit der Uhr zahlen kann. Und das funktioniert nochmal leichter. Ja, ich kann es einfach hinhalten. Und das klingt nach einem kleinen Unterschied, aber selbst hier bei uns gibt es eigentlich dann die mehr Garmin oder Apple Watch Fans, die es selber ausprobiert haben, gesagt haben, ja, tatsächlich, an der Stelle ist es nochmal einfacher. Und ist es auch für die Leute, die auf Datenschutz oder sagen wir mal, ja, eine gewisse Datensicherheit Wert legen, nochmal interessant, weil ich in dem Fall eben nicht die Transaktionsdaten nochmal in ein anderes Universum geben, auch wenn sie anonymisiert sind, sondern da nichts mitgeschnitten wird von Swatch und Co. So gesehen nochmal ganz interessant auch auf der Seite. Also das ist sicherlich ein Produkt, wo ich dieses Jahr nochmal gelernt habe, dass das im Markt aus meiner Sicht deutlich unterschätzt wird.
Ist auch für... Gut, dann bräuchte es ein Kinderkonto, ein anderer Wunsch von mir.
Ja.
Für jüngere Menschen, die sich vielleicht nicht gleich eine Galaxy Watch oder eine, was auch immer halt es da gibt. Und auch etwas, was leichter mal vielleicht kaputt gehen kann, was nicht ganz so anfällig ist wie mit Glas und so weiter. Ja, ist ein sehr spannendes Produkt. Habe ich seit dem Herbst auch mit eurer Karte drauf.
Ah, cool.
Und funktioniert. Einfach nicht am Arm, sondern im Rucksack drin. Genau, nimm's dann halt.
Ja, ist dann nochmal eine Stufe mehr, aber macht auf jeden Fall Sinn. Es gibt auch, ich kenne Leute, die es dann für bestimmte Urlaube zum Beispiel einsetzen oder bestimmte Fälle dann. Ist ja auch gut, muss ja jeder für sich selber auch rauskriegen oder sehen, wie man es nutzen kann. Aber auf jeden Fall ist es gut, das zu wissen, weil sehr, sehr viele Leute das gar nicht wissen, dass es funktioniert oder wie es funktioniert.
Und du sagst, ein wichtiger Einsatz, eben spezielle Dinge für in die Party gehen und so weiter, das wasserdicht, das funktioniert.
Genau.
Du kannst mithaben und es ist nicht so ein Ding wie eben, und funktioniert offline.
Genau, funktioniert
offline. Wunderbar. Dann vielen herzlichen Dank nochmals und auf ein anderes Gespräch.
Sehr gerne. Auf bald. Ja, war cool. Spaß gemacht.
Nochmals herzlichen Dank, Julius, für das tolle Gespräch. Ich würde sagen, da hängen wir irgendwann mal nochmals eine zweite Episode dran. Aber eben wie schon versprochen, für all diejenigen, die das Ganze auch mal austesten möchten, Neon PN in einem Wort zusammengeschrieben, gebt ihr ein als Promocode und ihr bekommt 10 Franken auf das Konto gutgeschrieben. Wenn ihr damit startet, bekommt die kostenlose Debit-Kreditkarte und das Konto und die Möglichkeiten und könnt natürlich auch das größere Konto machen mit Metal oder Neon. Schaut es euch auf jeden Fall mal ein bisschen genauer an. Links zu Testberichten und all das findest du wie immer natürlich in den Shownotes verlinkt auf geektalk.ch und oder im Podcatcher deines Vertrauens. In diesem Sinne, viel Spaß noch, freue mich, wenn ihr das Podcast abonniert und dann hören wir uns bald schon wieder. Je nachdem, wenn du diese Podcast-Episode hörst, morgens, mittags oder abends, dir einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Hört mehr Geek Talk.